Ja, liebe Geschwister, wir wollen heute einen Text lesen aus dem Matthäusevangelium, aus dem 15. Kapitel, die Verse 21 bis 28. Ich habe diesen Text ausgewählt aus dem ganz einfachen Grund, weil der Sonntag heute als sogenannter Israel-Sonntag begangen wird. Es heißt, ein Sonntag zum Verhältnis von Christen und Juden. Im Volksmund deshalb auch früher als Judensonntag bezeichnet. Deshalb wollen wir diesen Bibeltext heute auch unter diesem bestimmten Blickwinkel sehen. Aber nicht nur. Vielleicht ist ja auch in Wahrheit ein ganz anderes Thema dran heute. Die Beziehung Juden-Christen, die hat meiner Meinung nach zwei Hauptdimensionen. Zum einen hat sie eine weltpolitische Relevanz und zum anderen ist es eine interfamiliäre Angelegenheit, wenn ich das mal so nennen darf. Und nur ein kurzer Kommentar zur politischen Seite. Traditionell werden ja in diesen Perikopen und Lesordnungen der Kirchen am Israel-Sonntag die Bibeltexte aus Lukas 19 und Markus 12 empfohlen. Auch die Textstelle von heute wird zumindest als geeignet angesehen. Das Traurige aber bei dieser ganzen Sache, und das ist mein persönlicher Eindruck, den ich gewonnen habe, traurig ist, dass die Texte mal so und mal so gedeutet wurden. Immer so, dass es gerade in den tagespolitischen Kram passt. Ich würde das aber als schweren Missbrauch bezeichnen. Eine Art Wortschänderei, vielleicht ähnlich wie vor 2000 Jahren. Und besonders wir Deutschen neigen ja scheinbar immer zu Extremen. Vor 75 Jahren extrem in die eine Richtung und heute extrem in die andere Richtung. Damit wurde und wird die Volksschafsherde gelenkt und geknechtet. Das sollte uns bewusst sein, aber auch möglichst unbeeindruckt lassen. Das Meinungsdiktat und die beanspruchte Deutungshoheit der Machthaber ist für uns nicht bindend. Was wissen denn schon die Politiker? Das sind ja fast alles Außenstehende, was den Glauben betrifft. Auch bei den Parteien, die das C noch im Namen führen, gibt es keinen oder kaum einen, der im Verdacht stehen würde, wiedergeboren zu sein. Dort gibt es allenfalls welche, die vom Kommunisten auf wundersame Weise zum Demokraten wiedergeboren sind. Wie unsere Kanzlerin zum Beispiel. Wer es bis in den Bundestag schafft, hat lediglich bewiesen, dass er vor allem Parteilinien treu ist. Aber was kümmert uns die Welt? Ich denke, wir sollten uns da raushalten. Auch wenn uns jetzt gerade wieder vor der Wahl von verschiedenen Seiten, leider auch aus den Leitungen der Gemeindeverbände, genau das Gegenteil empfohlen wird, dass doch Christen sich politisch zu Wort melden sollen. Und ich frage da, ein wiedergeborener Christ an den Hebeln der Macht? Das halte ich für absurd. Wenn Christen tatsächlich eine einflussreiche Lobby in der Weltpolitik haben, ist irgendwas faul. Und wenn in der Geschichte der Staat die Kirche umarmt hat, ist noch nie was wirklich Gutes rausgekommen. Was maßen wir uns also an, den Katechon zu spielen? Ich will da nicht weiter drauf eingehen. Der andere Blickwinkel auf die Juden-Christen-Beziehung ist mir wichtiger. Der Text in Matthäus 15, der ist eigentlich Teil von dem ganzen Handlungsstrang. Und um das thematisch ein bisschen besser einordnen zu können, versuche ich euch erst nochmal einen Überblick zu geben, was da so vorangegangen ist. Und auch den ein oder anderen Kommentar dazu. Der Herr befindet sich ja zwei Kapitel vorher, also im 13. Kapitel schon, im Norden des Landes, in Nazareth, in seiner Heimat, wo er nichts gilt und wo er deswegen nur wenige Wunder tut oder tun kann. Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Vers 55 steht das. Diese Frage, die so beispielhaft dafür steht, wie sich Zweifel ausdrücken. Für die, die ihm rein verwandtschaftlich und bekanntschaftlich am nächsten stehen, ist er der Sohn des Zimmermanns. Bis heute übrigens. Bemerkenswert erschien mir hier, dass er hier nicht wie üblich nur von den Führern abgelehnt wird, sondern auch vom Volk selbst, wahrscheinlich von seiner eigenen Verwandtschaft sogar. Und hier zu dieser Zeit erfährt er auch vom Mord an Johannes dem Täufer, was wohl dann auch der Auslöser war, dass er sich von dort zurückzieht. Ein öder Ort ist uns genannt. Und dann als nächstes geht er ungefähr eine Tagesreise weiter, nordöstlich, ins Gebiet vom See Genezareth. Und dort im Kapitel 14 findet auch die Speisung der 5000 statt. Der Herr heilt und verteilt, könnte man fast sagen. Er gibt den Kindern Israel ihr Brot. Erst geistliche und dann leibliche Nahrung in dieser Reihenfolge. Danach folgt das eigentlich auch noch heutzutage wohl bekannteste Wunder. Der Herr geht über das Wasser. Hier kam also der Gedanke, es ist keine Kraft groß genug, den Herrn in die Tiefe zu ziehen. Später dann, im Tod am Kreuz, gibt er sich den Wogen hin. In tiefe Wasser, tiefste Tiefen, Gottesferne, getrennt vom Vater. Aber auch im Kreuzestod versinkt er nicht, sondern er versenkt sich. Er steigt hinab. Und wie der Psalm 130 sagt, aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Das Zeichen, das der Herr hier auf dem See gibt, zeigt mir das, dass ihm nichts und niemand was anhaben kann. Und wenn, dann lässt er es freiwillig zu. In Johannes 10 sagt er das ja auch selbst. Niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Diese gewaltige Macht, die unser Herr ja demonstriert, hat sich mir erst neulich wieder ins Bewusstsein gedrängt. So ist unser Gott, Herrscher über das Universum, Schöpfer, Höchster, Allmächtiger, König der Könige. Und Rauch und Feuer und Heerscharen von Engeln umgeben ihn. Der Hesekiel und der Johannes, die haben es gesehen. Und mich hat da so das Gefühl beschlichen, dass wir als sogenannte reformierte Christen in unserer ganzen Reformiertheit vielleicht ein bisschen das Gefühl für den Größenunterschied verloren haben. Auch dadurch, dass wir sämtliche Unterwerfungsrituale kaum noch praktizieren. Gesenktes Haupt und gebeugte Knie. Diese Haltung ist in zumindest den reformierten Kirchen nahezu ausgestorben. Vergessen wir deshalb vielleicht manchmal, welcher göttlichen Majestät wir uns da nähern und vor allem wie? Mir ist das bewusst, auch wenn der ehemals unnahbare Gott jetzt unser liebender Vater geworden ist. Früher hatte man noch Respekt vor seinem Vater und auch vor der Mutter. Und heute? Das vierte Gebot scheint kaum noch jemand ernst zu nehmen. Wenn sogar gläubige Christen meinen, dass es akzeptabel ist, die Eltern zu verachten, dann ist es kaum mehr zu begreifen, aber das nur am Rande. Jesus geht über den See. Und dann, als er wieder an Land ist, heilt er wieder viele kranke Kinder Israels. Und das ist auch den Mächtigen nicht entgangen. Selbst wenn das ein Stück weit weg von Jerusalem entfernt passiert ist. Und jetzt im Kapitel 15 kommt wieder so ein Zeitpunkt, wo der Herr den Zustand des Volks und seiner Führer entlarvt. Man kann schon sagen, diese Stelle, die steht für diesen Zustand mit einer gewissen Prominenz. Prominenz bedeutet allein herausragend. Und es kommen Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem zu ihm. Die haben ungefähr 3 Tagesreisen dazu gebraucht, um dort hoch an den Nordrand zu Jesus zu kommen. Deshalb denke ich, sind die dort sicher nicht zufällig aufgetaucht. Die haben keine Mühe gescheut und auch keine Gelegenheit versäumt, den Herrn zu denunzieren. Und ich denke, dieses Wort trifft es genau. Denunziation. Das ist die öffentliche Beschuldigung einer Person aus niederen persönlichen und oft auch politischen Beweggründen. Von deren Ergebnis verspricht sich der Denunziant selbst einen Vorteil. Heuchler. Treffend hat Jesaja über euch geweissagt, indem er spricht: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vers 7. Ich möchte nicht näher darauf eingehen, was sie ihm vorgeworfen haben. Es ging um sonderbare Waschungsvorschriften. Ich habe das bei einem Ausleger nachgelesen, welche absurden Vorschriften da dem Volk auferlegt wurden. Das kann einem schon krankhaft erscheinen. Aber der Herr kontert wie immer eigentlich ihre Vorwürfe so, dass das Gift, das sie hier versprühen, sie selbst trifft. Und er entlarvt ihre Heuchelei doch tatsächlich mit dem vierten Gebot. In Vers 3, er aber antwortete und sprach zu ihnen: Warum übertretet auch ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Denn Gott hat gesagt: Ehre den Vater und die Mutter. Und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Diese Textstelle, die ist mir noch eine Weile durch den Kopf gegangen. Warum bringt der Herr gerade das hier an? Die hatten sich doch sicher noch an x-erlei anderen Stellen am Wort vergangen. Diese Gotteswortschänder, könnte man sagen. Und ich bin mir nicht sicher, warum er gerade diesen Punkt hier bringt. Ist das vielleicht tatsächlich der wunde Punkt? Vielleicht, weil es die Heuchelei besonders offenbart. Nämlich gerade die sich immer wieder auf ihre Geschichte und ihre Vorväter stützen und ihren Heilsanspruch daraus ableiten, gerade die ehren ihre Eltern gar nicht. Sich mit dem Stammbaum brüsten, in Wirklichkeit aber Verachtung dafür haben. Was für eine Verlogenheit. Aber so ist das meistens. Auch heute ist das so. Und wenn in der Politik mit etwas als Gewissheit und wahrste Wahrheit beschworen wird, dann kann man mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgehen, dass das Gegenteil der Fall ist. Der Herr aber, könnte man sagen, befreit die Volksführer von ihrer Illusion. Unser Herr hat es nach dieser Begegnung offenbar satt. Und er geht weitere 2 Tagesmärsche nach Nordwesten, ins Gebiet von Tyrus und Sidon. Und das bringt uns zu unserem eigentlichen Text heute. In meiner Bibel ist er überschrieben mit Heilung der Tochter der kanaanäischen Frau. Ich würde dem Text alternativ den Titel geben, die Brotkrumen von der nördlichen Tischkante. Ich möchte jetzt Matthäus 15, ab Vers 21 lesen. Und Jesus ging von dort weg, also wo er den Pharisäern begegnet war, und zog sich in die Gegenden von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kanaanäische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach, Erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und seine Jünger traten hinzu und baten ihn und sprachen, Entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Er aber antwortete und sprach, Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir! Er antwortete und sprach, Es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber sprach, Ja, Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegenden von Tyrus und Sidon zurück. Er wendet sich also von seinem Volk ab und den eigentlich verworfenen Heiden zu. Tyrus und Sidon, das waren ja keine unbeschriebenen Blätter, könnte man sagen. Eigentlich ganz im Gegenteil. Bei uns würde man vielleicht sagen, er wendet sich aus Bayern ab und ging ins Gebiet vielleicht von Hamburg und Berlin. Gebiete, die ganz offiziell Anstand und Moral aufgegeben haben. Aber Gott geht's niemals um die Größe der Schuld, sondern um unsere Bußfertigkeit, unser Einsehen der Schuld und unsere Umkehrbereitschaft. Die beiden Namen Tyrus und Sidon, die stehen ja exemplarisch für Schuld und Verfehlung. Braucht bloß mal Hesekiel 28 und Jesaja 23 lesen. Aber Gott geht's, wie gesagt, nicht um die Größe der Schuld. Dem Herrn geht's um Buße. Und in Matthäus 11 wird das Verhältnis deutlich. In der sogenannten Scheltrede, wo steht Vers 20, dann fing er an, die Städte zu schelten, in denen seine meisten Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatte. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Die Buße ist das Entscheidende zur Heilung. Denn, wie wir im 1. Johannes 1 lesen, dann ist er treu und gerecht und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Ich denke, was dem Herrn völlig zuwiderläuft, ist, wenn wir unsere Schuld kleinreden, relativieren, die Mitschuld der anderen betonen. Es ging ja schon im Grunde bei Adam los, als er sich vor Gott damit rechtfertigt, dass Eva, die Frau, die du, also Gott, mir zur Seite gegeben hast, will also heißen, Gott selbst ist sogar schuld. Also im Prinzip, dass seine Frau schuld ist für seine Schuld. Es ist aber so, bei Gott gibt's dafür keine mildernden Umstände. Jeder ist für seine persönliche Schuld selbst verantwortlich. Und nur das Bekenntnis darüber hat Wert vor Gott. In der katholischen Kirche wird immer vor dem Abendmahl ein gemeinsames Schuldbekenntnis gebetet. Das sogenannte Confiteor Deo. Also das Bekenntnis, ich bekenne Gott. Und es geht auch so, ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine große Schuld. Auch bekannt unter dem Begriff mea culpa, meine Schuld. Auch wenn es von den bösen Katholiken kommt, ich denke, auch für uns wird es so ein öffentliches Schuldbekenntnis öfter mal anstehen. Ohne Bekenntnis keine Vergebung bei Gott. Das ist so, da kommen wir nicht drum rum. Unser Stolz soll dadurch sterben. Demut geht der Heilung einer Beziehung immer voraus, ohne Ausnahme. William MacDonald, der schreibt ja, dass sich der Herr hier in diesem Gebiet das einzige Mal in seinem öffentlichen Wirken außerhalb vom jüdischen Gebiet befunden hat. Und das wird allgemein als symbolträchtig gedeutet. Er verlässt den Boden der Auserwählten und begibt sich zu den Verworfenen. An diesem Ort fallen also das erste Mal die Brotkrumen von der Nordkante des Tisches. Diese restlichen Kanaaniter, die in diesem Gebiet lebten, wurden von Israel ja eher als Tiere denn als Menschen gesehen. Die Heiden ja eigentlich ganz allgemein. Im Kontext der Juden-Christen-Beziehung passt zu dieser Begebenheit im Kapitel 15 auch das Gleichnis aus Kapitel 22. Ihr kennt das sicher, wo ein König das Hochzeitsmahl seinem Sohn ausrichtet und die geladenen Gäste nicht kommen wollen. Die Texte erklären und ergänzen sich sehr gut, weil im Kern geht es um genau dasselbe. Deshalb würde ich den Text in Matthäus 15 unter einem Muster von Matthäus 22 betrachten und auch so gliedern. Das eine oder erste, was die Hochzeitsgäste betrifft, darüber haben wir ja eigentlich schon geredet. Das zweite, was das Hochzeitskleid angeht. Und die dritte Überschrift, die Frage, was ist großer Glaube? Zu den Hochzeitsgästen brauche ich ja vielleicht eigentlich nichts mehr sagen. Im Hochzeitsgleichnis wird Israel als die Geladenen bezeichnet, die aber nicht wollen, die Boten des Königs wahlweise wegschicken oder ignorieren oder sogar ermorden. Und daraufhin übt der König Gericht. Er lässt die Mörder töten und steckt ihre Städte in Brand. Dieses Gericht ist ja auch Israel an mehreren Stellen angekündigt. Aber auch wenn von den Geladenen keiner kommt, soll die Feier trotzdem stattfinden. Also wird einfach jeder eingeladen. Und das auch noch völlig voraussetzungslos. Im Vers 9 dort steht, ist in dieser 22er Stelle, so geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen und so viele ihr immer finden werdet, ladet zur Hochzeit ein. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, die sie fanden, böse wie gute. Man braucht also keine Privilegien mehr, um zu Gott zu kommen. Alle können jetzt kommen, böse wie gute. Die Schuld spielt keine Rolle mehr. Der Herr wendet sich ab und geht zu den Heiden, zu den Nichtgeladenen, denen, die nicht dazugehören, nach Tyrus und Sidon. Und dort haben ja offenkundig viele Böse gelebt. Aber die dürfen kommen. Eigentlich noch mehr, der Herr kommt zu ihnen. Und dann siehe, eine kanaanäische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie. Das ist wirklich bemerkenswert. Eine kanaanäische Frau. Frauen haben ja eh kaum was gezählt. Und dann eine kanaanäische. Im Klartext heißt das, innerhalb des Abschaums der Kanaaniter, das niederste Wesen schrie zum Herrn. Ihr wisst das vielleicht, auf den Kanaanitern lag ja der Fluch von Noah aus dem 1. Mose 9. Ham, also der Vater von Kanaan, der war ja der, der die Blöße Noahs gesehen hatte und deswegen von ihm verflucht wurde. In Vers 25 steht das, verflucht sei Kanaan. Ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und dass von den Kanaanäern überhaupt noch welche übrig waren, geht nur auf den Ungehorsam Israels zurück. Die sollten die eigentlich gänzlich ausrotten. Im 5. Mose 7 steht, und wenn der Herr, dein Gott, sie, also die Kanaaniter, vor dir dahingibt und du sie schlägst, dann sollst du unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen, noch ihnen gnädig sein. Ich bin mir nicht so richtig sicher, zu welchem Volksstamm ich gehöre oder auch die meisten von euch. Es gab da ja so Theorien, wonach sich von Israel gesehen die Semiten nach Osten, die Hamiten nach Südwesten, also Afrika, so die Region, und die Japhetiten, also von Japhet, die Nachkommen nach Nordwesten ausgebreitet haben. Wir als Europäer haben also vielleicht Glück, nicht unter dem Fluch Noahs zu stehen, wie vielleicht die Afrikaner. Wobei es für mich auch alles ein bisschen sehr fantastisch klingt, als ich diese Theorien gelesen habe. Jedenfalls schreit hier eine Hamiterin zum Herrn, eine Verfluchte. Würde man tatsächlich Menschen danach klassifizieren, dann war sie ganz unten. Tiefer ging's nicht. Und damals wurden ja die Menschen tatsächlich so gesehen. Heute übrigens auch noch teilweise. Braucht man sich nur manchmal zum Glück die sehr selten öffentlichen Kommentare von radikalen Rabbinern anhören. Manchmal schaffen die es ein bisschen die Presse und lösen dann Unverständnis aus. Wir können ja also sehen, wem sich der Herr hier zuwendet. Wen sein Vater zur Hochzeit einlädt. Wer die, man könnte sagen, Alternativgäste sind. Wir gehören ja auch dazu. Wobei das eben der Stellung nach kein Grund ist, stolz zu sein. Genauso soll es ja auch sein. Aber das zeigt auch, um eingeladen zu sein, da ist wirklich keiner zu schlecht oder zu wertlos, um zu diesem Hochzeitsmahl geladen zu sein. So viel zu den Hochzeitsgästen. Nun zu dem, was das Hochzeitskleid betrifft. In diesem Gleichnis, also Matthäus 22, Vers 11, lesen wir ja, als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er spricht zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du doch kein Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis. Das klingt hart. Und das Erste, was man hier vielleicht reflexhaft denkt, woher soll da vielleicht der Bettler, auch wenn es jetzt hier nicht konkret dasteht, aber im Lukas 14 und der Parallelstelle steht da, dass Arme und Krüppel eingeladen wurden. Woher soll also vielleicht der Bettler ein Hochzeitskleid haben? Natürlich wissen wir, dass hier nicht tatsächlich von dem Hochzeitskleid die Rede ist. Das ist nur eine Metapher in einem Gleichnis. Und es gibt ja hier auch kaum Zweifel, dass der Herr hier die geistliche Erneuerung meint, was uns bekannt ist als die Wiedergeburt. Man könnte also auch sagen, vom Lumpenbettler zum Kind Gottes. Es wird ja auch an verschiedenen Stellen beschrieben, zum Beispiel Lukas 15 beim verlorenen Sohn. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht's ihm an. In Kolosser 3 erklärt Paulus die Bedeutung, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist. Vers 3, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Also dann wird das Hochzeitskleid sichtbar. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Vers 7. Unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Als wir noch der Lumpenbettler auf der Straße waren. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab, das alte Kleid. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen, das alte Kleid, mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen, das neue Hochzeitskleid, angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Ich gehe davon aus, dass euch diese Zusammenhänge schon weit länger bekannt sind als mir. Dieses Hochzeitskleid. Der hätte sich also das Hochzeitskleid gar nicht selber beschaffen müssen. Es wäre ihm einfach geschenkt worden. Er hat es aber offensichtlich abgelehnt. Und wer Jesu Angebot der Erneuerung ablehnt, ist selber schuld, wenn er aus dem Saal entfernt wird. Aber wie ist das bei der kananäischen Frau? Die Frau, die sucht ja erstmal vordergründig das leibliche Wohl ihrer Tochter. Wobei man ja Besessenheit sicher darüber streiten kann, inwieweit das auch Seele und Geist betrifft oder vielleicht ausschließlich Seele und Leib. Wahrscheinlich sogar alles dreies. Sie kam jedenfalls und schrie, erbarm dich meiner, Herr, Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Genau das Gleiche haben ja auch der blinde Bartimäus aus Markus 10 und die beiden Blinden aus Matthäus 20 gerufen, wobei das vielleicht auch die gleichen sind, was in Matthäus 20 beschrieben ist. Sohn Davids, das ist ein Hoheitstitel. Und kein Jude würde den unbedacht verwenden. Die Blinden, die waren ja der Vermutung nach Kinder Israels. Die kannten auf jeden Fall die Bedeutung. Und ihrer Abstammung nach hatten die auch das Recht, diesen Titel in den Mund zu nehmen. Sohn Davids, das ist gleichbedeutend mit Messias. Und das geht zurück auf eine Prophezeiung von Nathanael gegenüber David aus dem 2. Samuel 7. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Der Sohn Davids. Das war also keine bloße Anredungsart, sondern ein Glaubensbekenntnis. So wie wir Jesus als Christus bezeichnen, Gesalbter. Dieser Titel, der drückt eine Stellung aus. Könige wurden nur gesalbt. Und rede ich also jemanden so an, dann ist das als Anerkennung meinerseits zu werden oder noch genauer als Unterwerfung. Jesus, Sohn Davids, ist also im Grunde dasselbe wie Jesus Christus. Zwei unterschiedliche Ausdrücke für dasselbe Glaubensbekenntnis. Nun ist es aber so, das Sohn Davids zu benutzen, das stand den Heiden, die ja selber gar keine Nachfahren Davids waren, das stand ihnen gar nicht zu. Das war anmaßend. Und vielleicht schweigt der Herr hier deshalb. Und wisst ihr, ich glaube aber, dass es genau diese scheinbar anmaßende Anrede von ihr war, die unseren Herrn ins Herz getroffen hat. Vor wenigen Tagen in seiner Heimatstadt musste er noch hören, ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Das Volk der Auserwählten, seine Bekannten und Verwandten, erkennen nichts weiter in ihm als einen Zimmermannssohn. Der Zimmermannssohn, das ist die Anrede durch Zweifler, eine Offenbarung des Unglaubens und von Stolz und vielleicht auch der Missgunst, Verwandtschaftsneid, was auch immer. Es gibt vermutlich keine akzeptable Entschuldigung dafür. Und jetzt hier bei den Heiden, eine Kanaaniterin, aus der Sicht der Juden kaum als Mensch zu bezeichnen, vielleicht sogar einem wertlosen Stein eher gleich. Aber der Johannes der Täufer, der hat es ja vorausgesagt, dass Gott Abraham auch Kinder aus Steinen erwecken kann. Und genau das passiert hier. Eine Kanaaniterin ruft diesen Jesus aus Nazareth, den Zimmermannssohn, bei seinem wahren Namen. Herr, Sohn Davids. Ich bin mir sicher, dass der Herr wusste, dass sie das ernst meint. Sie wusste, woher ihre Hilfe kam. Und die Ausleger, die interpretieren ja sein anfängliches Schweigen meist damit, dass er ihr erst noch quasi auf den Zahn fühlen wollte, ob sie es ernst meint. Das glaube ich aber nicht. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass besondere Erkenntnisse durch den Heiligen Geist in einer Art unbewussten Vorahnung offenbart werden. Und aber die Lektion wirklich zu lernen dann, dazu bedarf es fast immer einer bestimmten Leidensphase. Das sind dann meistens schmerzliche Erfahrungen und demütigende Erfahrungen. Ich denke aber, das muss so sein. Und ich glaube, diesen demütigenden Weg kann der Herr hier ihr auch nicht ersparen, wenn ihre Anrufung an ihn dauerhafte Früchte tragen soll. Und sie ruft ihn bei seinem rechtmäßigen Titel. In Römer 10, Vers 13 lesen wir, denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Diese ernstliche Anrufen seines Namens und Titels und damit ihre Unterwerfung unter seine Königsherrschaft, die bedeutet ihre Heilung. Im Hochzeitssaal war sie ja schon angekommen, als sie ihn aufgesucht hat. Jetzt aber muss sie noch ihr altes Kleid ablegen und das Neue, das der Herr ihr reicht, anziehen. Dieser Reinigungsprozess, also dieses neue Kleid anziehen, das ist immer, immer ein Demütigungsprozess. Und er tut auch immer weh. Das sind heilende Schmerzen. Er antwortete und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Also da zuckt man ja schon, wenn man das hört. Aber der Weg der Umkehr ist eben speziell auch zu begreifen, wie unsere Stellung vor Gott ist wegen unserer Schuld. Der innerliche Zerbruch, der Tod des übermächtigen Stolzes, der Ursünde. Und diese Frau geht den Weg, den der Herr ihr weist. Sie empört sich nicht, als Hund bezeichnet zu werden, sondern sie akzeptiert diese Wahrheit. Sie aber spricht, ja, Herr. Ja, Herr. Das sollte auch unsere Antwort sein, wenn wir vom Herrn durch dunkle Täler geführt werden. Doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Und damit macht sie sich das Urteil des Herrn über sie zu eigen und bezeichnet sich selbst als Hund und Israel als Herrn. Und damit zieht sie sich das durch Christus angebotene Kleid der Demut gänzlich an. Das Hochzeitskleid. Sie wird passend gemacht für den Bräutigam. Geheilt an Leib und Seele. Und sie ist dadurch befreit von Satans Anrecht. Und damit muss auch der Dämon von ihrer Tochter weichen. Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Als dritter Punkt stand ja eingangs die Frage, was ist großer Glaube? Und es gibt ja, man kann schon sagen, verschiedenen Glaube, rettenden Glaube und heilenden Glaube. Was ist großer Glaube? Ich denke, zu wissen, woher mein Heil kommt, meine Zuflucht beim Herrn suchen, seinen Namen Christus Jesus anrufen und bekennen, auf die Knie gehen vor ihm und seine Zucht bereitwillig annehmen. Dann werde ich heil an Körper, Seele und Geist. Amen.